Kommunalwahl im Kreis Steinfurt bei Radio RSC. Heute im Bürgermeister- und Bürgermeisterinnencheck.
Oliver Kellner, seit 2020 Bürgermeister von Emsdetten und im September in der Stichwahl wiedergewählt. 1968 in Emsdetten geboren, Abitur am Martinum, ledig, BWL-Studium und Ausbildung zum Versicherungskaufmann. Und er hat als Dozent beim Berufsbildungswerk gearbeitet und hatte eine eigene Versicherungsagentur, bevor er Bürgermeister von Emsdetten wurde. Privat macht er gerne Sport, vor allem Badminton und Fahrradfahren, liest viel und kocht auch gerne. Wir checken heute, wie er tickt und wie es in Emsdetten jetzt weitergeht.
Fragenhagel.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Fahrrad oder Auto in Emsdetten?
Fahrrad.
Lieblingsort in Emsdetten?
Der Emsdettener Brook.
Warum?
Weil man da ganz vieles miteinander verbinden kann. Man kann da Sport treiben, sprich joggen, Fahrrad fahren und spazieren gehen und beim Spazierengehen eben halt auch gut runterkommen.
Das letzte Konzert oder Festival?
Oh, also ich war vor kurzem, war ich hier in Rheine, tatsächlich in der Stadthalle und habe Reinhold Messner besucht. Ist jetzt nicht ein Konzert oder ein Festival, aber...
War eine Lesung, richtig?
War eine Lesung.
Okay. Gab es denn auch ein Konzert oder Festival, auf dem Sie waren, an das Sie sich erinnern können?
Ja, ich bin, gibt's. Ich bin häufig so beispielsweise im Gleis 22, da spielen dann eben halt so Newcomer-Bands oder Bands, die vielleicht nicht so bekannt sind.
Okay. Pizza oder Pommes?
Pizza.
Strandurlaub oder Städtetrip?
Städtetrip.
Frühaufsteher oder Nachteule?
Frühaufsteher.
Ist das passend zu einem Bürgermeisterberuf?
Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, weil was da passend ist, im Grunde kommt es ja auf jeden selber an, weil ein Bürgermeisterjob eben so aussieht, dass er natürlich auch viele Termine abends hat, also eigentlich prädestiniert eine Nachteule. Ich bin aber tatsächlich ein Frühaufsteher, versuche immer bin immer so Viertel nach sieben spätestens im Büro, um so ruhig in den Tag reinzukommen, mal eben einmal noch zu gucken, was steht an, was muss ich vielleicht noch nachbereiten vom Abend vorher. Also ich bin auf jeden Fall Frühaufsteher, definitiv. War ich aber auch schon immer.
Okay. WhatsApp oder Telefon?
Ja, eigentlich kommt es drauf an, aber am schnellsten und effektivsten ist für mich WhatsApp.
Okay. Hembergen oder Sinningen?
Oh, das ist eine gemeine. Das ist eine gemeine Frage.
Ja. Ne? Das stimmt.
Ich mag beide Stadtteile.
Gibt's einen, den Sie ganz bisschen lieber mögen?
Ich mag beide Stadtteile.
Okay. Sie bleiben dabei. Wehrdienst oder Zivildienst?
Zivildienst.
Was haben Sie gemacht?
Wehrdienst leider. Im Nachhinein leider. Damals war es für mich die richtige Entscheidung, weil es seinerzeit, ich war 15 Monate zum Wehrdienst und hätte studiumstechnisch, wenn ich Zivildienst gemacht hätte, erstens 5 Monate länger gemacht. Wäre nicht schlimm gewesen, aber ich hätte ein halbes Jahr zum Beginn des Studiums dadurch verloren. Ich habe im Grunde genommen ein ganzes Jahr gewonnen, weil ich meinen gesamten Urlaub im Wehrdienst aufgespart habe und so nach 12 Monaten gehen konnte.
Okay, also für Sie war es die richtige Wahl, aber Sie hätten eigentlich lieber Zivildienst gemacht.
Ja, zumal ich zu dem damaligen Zeitpunkt auch schon ehrenamtlich Behindertenfahrdienst beim Malteser Hilfsdienst gemacht habe. Aber das war einfach aus zeitlichen Gründen die Entscheidung.
Mhm. Okay. Superkraft, die der Bürgermeister gerne hätte?
Ganz viele im Grunde genommen.
Also, welche wäre die wichtigste?
Die wichtigste in der momentanen Situation, irgendwo im Keller eine Gelddruckmaschine zu haben, um die strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen irgendwie zu beheben.
Ach, so eine Gelddruckmaschine, die würden wir alle, glaube ich, gerne nehmen. ÖPNV oder selber fahren?
ÖPNV.
Oliver Kellner in Emsdetten in der Stichwahl als Bürgermeister bestätigt. Wie fühlte sich das denn am Wahlabend an und wie fühlt es sich jetzt auch heute rückblickend an?
Ja, am Wahlabend fühlte es sich natürlich sehr, sehr gut an. Ich habe mich sehr gefreut über das Votum, weil es am Ende des Tages auch ein klares Votum war. Also ich bin ja mit knapp 63% in der Stichwahl wiedergewählt worden. Es fühlte sich super an. Ich hatte es auch gehofft, dass es einigermaßen deutlich wird, also nicht so eine 51-49 Nummer. Und es fühlt sich nach wie vor noch super an.
Okay, ja, das glaube ich. Also 63% ist natürlich auch schon deutlicher, ne? Und dann fühlt man sich auch besser bestätigt.
So ist das. Mal, ne? Ja, es gibt Rückenwind für die jetzt anstehenden 5 Jahre und auch für die Aufgaben und ist nochmal zusätzlich Motivation.
Mhm. Wissen Sie noch, was Ihre erste Amtshandlung vor 5 Jahren war?
Also als ich zum ersten Mal ins Amt gekommen bin.
Mhm.
Boah. Nicht wirklich, aber das wird wahrscheinlich irgendetwas mit Corona gewesen sein. Ich bin ja am 1.11.20 ins Amt gekommen. Ab dort hatten wir den bundesweiten Lockdown und vermutlich war es irgendwas mit Corona, denke ich.
Was haben Sie jetzt am Tag nach der Wiederwahl als erstes getan?
Erstens habe ich mir die Freiheit genommen, eine Stunde später ins Büro zu gehen. Ich hatte das abends natürlich noch ein wenig gefeiert. Und es ging ja ganz normal weiter. Es war im Grunde genommen ganz normaler Arbeitstag, wie vorher auch.
Ja, weil Sie konnten ja eigentlich Ihren Job genauso weitermachen wie vorher, ne?
Genau.
Okay, dann schauen wir jetzt mal genauer auf den Job.
Jobcheck.
Was ist denn das Schönste am Job?
Ach, da gibt es ganz viele Aspekte. Zum einen die Möglichkeit, für meine Heimatstadt was zu gestalten. Ich bin ja im Stettner durch und durch. Der Gestaltungsspielraum, den man hat, super ist. Die vielen, vielen Kontakte, die man zu Bürgerinnen und Bürgern, zu Vereinen, zur Wirtschaft, also im Grunde zur gesamten Stadtgesellschaft hat. Und die Vielfältigkeit und Unterschiedlichkeit der Termine und Themen, die das Bürgermeisteramt so mit sich bringt. Das ist toll. Das ist einfach toll.
Das kann ich verstehen. Also gerade die Vielfalt, die haben wir ja im Journalismus auch und ich genieße das sehr. Ich kann das sehr verstehen. Aber es gibt ja auch Dinge, die nerven Sie. Was nervt am meisten im Job?
Also am meisten nervt sicherlich, dass es manchmal nicht so schnell geht, wie man sich das selber wünscht. Das liegt jetzt nicht immer zuvorderst an meiner Verwaltung oder an der Politik oder ähnliches, sondern es liegt halt schlicht und ergreifend daran, dass es viele Abstimmungsgespräche bedarf, nicht nur mit der Stadtgesellschaft, aber insbesondere auch mit übergeordneten Behörden, wo man dann manchmal nur denkt, ich komme ja aus der freien Wirtschaft, war vorher selbstständig, wenn ich mich da mit meinem Geschäftspartner auf etwas verständigt habe, dann haben wir es umgesetzt. Und das funktioniert nicht immer so, wenn man in einer kommunalen Verwaltung ist, weil man dann im Zweifel Abstimmungen mit dem Kreis, mit dem Land oder auch mit Bundesbehörden treffen muss und das sind manchmal längere Prozesse, als ich sie mir und auch meine Mitarbeitenden sich wünschen würden.
Gibt es ein ganz konkretes Beispiel, wo Sie gemerkt haben, boah, ich hätte jetzt das wirklich lieber sofort umgesetzt, anstatt eben diese Umwege, gefühlte Umwege zu gehen?
Also ein konkretes Beispiel, was dann halt immer nervt, sind so Abstimmungsgespräche, wenn es beispielsweise darum geht, wir haben eine dritte städtische Kita neu gebaut, an einer Straße, die keine kommunale Straße ist. Und dort hätten wir gerne Geschwindigkeitsbegrenzung gemacht, ein bisschen mehr für die Sicherheit getan. Aber da gibt es unendlich viele Abstimmungsgespräche, die dann mit übergeordneten Behörden zu führen sind und die dann dazu führen, dass es erstens nicht so schnell umgesetzt wird, die zum Zweiten natürlich zu Recht auch zu Diskussionen in der Bürgerschaft führen, wo wir dann immer nur versuchen können zu erklären, warum wir das jetzt nicht einfach so anordnen können, sondern warum wir die Zustimmung eben halt der übergeordneten Behörde brauchen. Das ist manchmal nervig.
Lassen Sie uns aber nochmal auf das Positive schauen. Was läuft denn überraschend gut?
Ach, ich finde eigentlich eine ganze Menge guter Dinge. Das fängt an, wir haben in den letzten 5 Jahren viele strategische Beschlüsse, die unser Tun und unser Handeln auch in den kommenden Jahren bestimmen, politisch einstimmig beschlossen. Wir haben den Zukunftsprozess, wo wir so einen Blick auch auf das Jahr 2038 richten. 2038 übrigens deswegen, weil wir dann 100 Jahre Stadtrechte haben, wo wir Emstetten eben halt lebenswert und liebenswert machen wollen, wo alle Bürgerinnen und Bürger, wo alle sich im Grunde genommen wohlfühlen, wo alle gerne leben, wo alle gerne arbeiten, wo alle gerne ihre Freizeit verbringen. Wir haben unter diesem Zukunftsprozess sind viele andere Dinge, die sozusagen alle zu einem Ziel führen. Das integrierte Mobilitätskonzept mit einer Bürgerbeteiligung. Auch der Zukunftsprozess war mit einer Bürgerbeteiligung, wo wir eben halt auch alle Gesellschaftsgruppen, alle Gruppen in der Gesellschaft in den Blick nehmen, von jung bis alt, von den Vereinen, von der Wirtschaft. Das Thema Wohnen, auch ein ganz großes Thema natürlich in Emstetten wie in allen anderen Kommunen auch. Also ich finde, da läuft eine ganze Menge gut und das sind eben halt genau die Maßnahmen, die unser Handeln jetzt auch in der Zukunft betreffen. Auch ein anderes wichtiges Thema, das ganze Thema rund um das Thema Klimaschutz, wo es auch politisch einstimmige Beschlüsse gegeben hat. Also das bestimmt unser Handeln und ich finde, das läuft gerade auch alles sehr, sehr gut. Man muss immer dazu sagen, unter wirklich herausfordernden finanziellen Bedingungen. Ich habe es ja gerade eingangs schon mal gesagt, Das wird sicherlich die größte Herausforderung auch in der Zukunft sein, unter diesem Aspekt Dinge auch umzusetzen, die wir beschlossen haben.
Dieses Thema Finanzierung der Kommunen ist ja auch eigentlich ein daueraktuelles Thema, ein Dauerbrandherd eigentlich auch.
So ist es.
Das größte Vorurteil über Bürgermeister und Bürgermeisterinnen, was Sie vielleicht auch schon konkret erlebt haben?
Ganz ehrlich, ich bin noch nicht mit einem Vorurteil konfrontiert worden. Ich bin ja viel auch in der Bürgerschaft, viel auch bei den Vereinen, viel in der Stadtgesellschaft unterwegs. Also ein Vorurteil, was den Bürgermeister oder was eine Bürgermeisterin betrifft, ist mir jetzt persönlich so tatsächlich noch nicht begegnet. Und ich kann die Frage auch vorsichtig formuliert nur deswegen schwer beantworten, weil ich vorher, obwohl ich erst seit jetzt gut 5 Jahren im Amt bin, ich war ja vorher schon politisch aktiv. Also ich hatte keine Vorurteile gegenüber Bürgermeisterinnen oder Bürgermeister. Und insofern wüsste ich jetzt tatsächlich auch keins, was möglicherweise geäußert werden könnte.
Schön, dass es so ist. Unterschied zwischen Vorstellung und Realität im Amt. Vielleicht erinnern Sie sich auch noch mal ein bisschen zurück an die Zeit vor Ihrer ersten Wahl.
Ja, ich bin ja, als ich mich 2020 zur Wahl gestellt habe, es war eine lange Vorbereitung, auch unter anderem deswegen, weil ich selbstständig war. Da musste auch meine Firma musste ja vernünftig vorbereitet werden. Da ich aber politisch aktiv war, hatte ich natürlich schon eine Vorstellung, wie so ein Bürgermeisteramt oder der Bürgermeisteralltag aussieht. Das ist im Wesentlichen auch alles genauso bestätigt worden. Natürlich wird man mit der einen oder anderen Sache konfrontiert, die man so vorher nicht im Blick hatte. Also sprich, der Tag des Bürgermeisters ist also ohne große Herausforderungen. Wenn wir jetzt mal alle Krisen, alle Herausforderungen ausblenden, ist er schon sehr, sehr gut gefüllt. Und dieses Thema Herausforderungen, und da hatten wir ja in den vergangenen 5 Jahren eine ganze Menge von. Das fing an eben mit Corona, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Dann kam der Ukraine-Krieg, damit einhergehen. Der Zustrom der Geflüchteten, wir hatten Preissteigerungen, Lieferengpässe etc. Das kommt sozusagen alles nochmal on top oben auf. Und das ist dann tatsächlich auch nochmal eine zusätzliche Herausforderung, gleichzeitig aber auch natürlich eine Chance, sich entsprechend auch für die Zukunft aufzustellen, sich fitter zu machen, resilienter auch zu machen, widerstandsfähiger zu machen, wenn es um solche Krisen geht. Das kommt sozusagen noch on top oben auf und hat dann auch nicht nur mich in meiner Arbeitszeit natürlich sehr herausgefordert, sondern natürlich auch meine Mitarbeitenden, für die das nochmal sozusagen eine Aufgabe on top, oben auf zu dem normalen Aufgabenspektrum ist. Und dann gibt es eben halt die Erwartungshaltung der Bürgerschaft, dass wir eben natürlich mit solchen Herausforderungen auch gut umgehen. Und das ist etwas, konnte ich mir vorher so nicht vorstellen, kann man sich wahrscheinlich auch nicht vorstellen, aber jetzt weiß ich eben halt, dass es immer wieder solche Situationen gibt, wo es Herausforderungen gibt. Aktuell haben wir, Sie haben es gerade auch schon gesagt, die Finanzierung, die finanzielle Herausforderung, die strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen. Aber das sind jetzt so Dinge, die hatte ich so im Vorfeld, konnte ich auch im Vorfeld so gar nicht im Blick haben. Aber da wächst man rein, da geht man mit um. Und wie gesagt, da liegen ja auch überall Chancen drin. Und ich glaube, die haben wir in den letzten 5 Jahren auch alle gemeinsam ergriffen, erkannt und ergriffen.
Haben Sie das Gefühl, Sie haben jetzt den völligen Überblick über alles, was im Bürgermeisteramt auf Sie zukommen kann?
Ich glaube, den völligen Überblick kann man nach meinem Dafürhalten nicht haben. Also im Groben ja, aber ich sag mal, den 100%igen Überblick wird man wahrscheinlich niemals haben.
Wichtig für uns.
In unserer Aktion Was geht besser in deinem Ort waren wir in allen 24 Orten im Kreis Steinfurt und haben gefragt, was geht besser? Wir waren natürlich auch in Emstetten und da hören wir jetzt einfach mal rein. Fiona, fehlen ein paar Dinge in der Innenstadt.
Ich finde, hier in Emstetten kann man richtig schlecht shoppen gehen, einfach weil es zu wenig Klamottenläden für Jugendliche gibt. Also mir fehlen zum Beispiel Läden wie H&M, wie Zara, wie New Yorker und dafür müsste man halt dann sonst immer nach Rhein oder nach Münster fahren und das finde ich sehr aufständlich. Dann hier fehlt mir auch irgendwie ja was für Jugendliche zum Abhängen, zum Feiern, zum Beispiel irgendwie eine Disco oder sowas. Da müsste man halt auch immer viel weiter fahren und das finde ich auch sehr schade. Und ich denke, das würde Emstetten noch deutlich beliebter machen für andere Leute, die zum Beispiel aus Saarbeck kommen und die würden dann glaube ich auch eher nach Emstetten gehen, um dann zu shoppen, als irgendwie nach Münster oder Rheine, weil das da natürlich dann noch näher dran ist.
Was sagen Sie dazu? Also diese junge Frau sagt ja, naja, für mich als junger Mensch habe ich hier eigentlich zu wenig. Ich kann nicht gut shoppen gehen, ich kann nicht gut feiern gehen. Und das sind ja so wirklich essentielle Punkte in der Lebenswirklichkeit von jungen Menschen.
Ja, und da hat sie auch recht. Das ist tatsächlich so. Und das können wir aber als Stadt auch nur bedingt beeinflussen. Zum einen, wenn wir mal auf die Läden zurückkommen, das war glaube ich die erste Frage, Einkaufen, Shoppen etc. Am Ende des Tages entscheiden genau solche Läden, wo sie eine Niederlassung, wo sie ein Geschäft aufmachen. Und Emstetten als mittelgroßes Zentrum mit knapp 37.000 Einwohnerinnen und Einwohnern ist dann offensichtlich kein attraktiver Standort für genau so große Läden. Wir hatten es vor vielen, vielen Jahren mal einmal versucht, haben das versucht neu zu denken in der Innenstadt. Da war ich noch nicht Bürgermeister, da war ich in der Politik. Auch davor war das, glaube ich, schon. Vor 2014 hat man das gedacht. Dann hat man so Läden angefragt, genau wie H&M, wie Saturn oder ähnliches. Und am Ende des Tages haben die sich eben halt hier nicht niedergelassen. Ich sag mal, das liegt sicherlich auch ein Stück weit, mit Sicherheit auch an uns Verbraucherinnen und Verbrauchern. Also wie und wo kaufen wir ein? Also was ich immer mal wieder höre, ich versuche auch immer alles das, was ich so benötige, in Emstetten zu kaufen, um unseren Einzelhandel auch zu stärken. Aber wenn ich dann höre, dass man in einen Laden geht, Hose einkaufen möchte, probiert die an, dann weiß man am Ende Marke X, Größe Y und dann geht man ins Internet und bestellt dort. Also ein Stück weit liegt es auch an uns. Wir versuchen über unser Innenstadtförderprogramm attraktive Läden nach Emstetten zu bekommen. Also wir versuchen so eine Anschubfinanzierung, indem wir den Laden, einen leerstehenden Laden anmieten und den dann vergünstigt an Neugründungen oder Ähnliches weitergeben. Aber am Ende des Tages entscheiden auch ein Stück weit wir Verbraucherinnen und Verbraucher, ob solche Läden eine Chance in der Innenstadt haben. Und ich behaupte auch mal, ja, uns fehlt insbesondere so ein Angebot für junge Leute, wenn es um Klamotten geht. Auf der anderen Seite höre ich dann aber auch immer wieder von jungen Leuten, wenn die nach Münster fahren beispielsweise. In Münster hast du natürlich auch ein ganz anderes Einkaufserlebnis als bei uns in Emstetten. Also wir versuchen, wir würden da auch nicht auf der Bremse stehen, aber am Ende des Tages entscheiden die Läden selber oder auch die Ketten selber, wo sie sich niederlassen. Und wir brauchen natürlich geeignete Immobilien dafür. Und insofern haben wir da nur begrenzt Möglichkeiten. Was die Orte, Disco, Kneipen zum Abhängen, auch da haben wir die Situation, man muss zunächst mal Betreiberinnen oder Betreiber finden, die solche Kneipen, solche Discos betreiben. Wir hatten bis vor einigen Jahren, hatten wir tatsächlich auch noch eine, wie ich fand, super coole Location, gerade auch für junge Leute. Aber da gab es dann die private Entscheidung, ich führe es nicht mehr weiter und wir als Stadt können es nicht betreiben, logischerweise. Was aber die Aufenthaltsqualität gerade für junge Leute betrifft, also wir binden junge Leute bei all dem, was wir im Innenstadtbereich versuchen, an Aufenthaltsqualität zu verbessern etc., binden junge Leute mit ein. Wir haben im vergangenen Jahr unseren Hof Deitmar mitten in der Innenstadt, unsere grüne Oase, sehr, sehr aufgewertet unter Beteiligung der Jugendlichen. Wir haben sie also auch gefragt, was wünscht ihr euch, was fehlt euch noch? Und dadurch haben wir jetzt Sportflächen in der Innenstadt, also Streetball, wir haben Badminton, wir haben so also Calisthenics-Bereich, wir haben eine Speakers Corner etc. Also das, was wir beeinflussen können und was wir machen können, das tun wir auch. Und wir starten jetzt in Kürze unseren Jugendförderplan, wo wir auch die Jugendlichen befragen, was fehlt euch, was wünscht ihr euch für coole Projekte etc. Und wollen das dann mit einbringen in die politische Beratung, um tatsächlich da auch an der Ecke noch ein bisschen mehr zu machen. Aber wieso nochmal abschließend, was Läden betrifft, was Kneipen oder Diskos betrifft, dazu braucht es Betreiberinnen und Betreiber. Und ja.
In Emstetten gibt es aber auch eine Frau, die gerne Tauben füttert. Das ist allerdings verboten. Wir haben im Sommer mit der Frau gesprochen und sie hat den Bürgermeister und die Stadtverwaltung kritisiert.
Ich habe in den ganzen 5, 6 Jahren 10 Minuten mit Herrn Kellner reden können in einer Bürgermeistersprechstunde. Danach hat er dicht gemacht. Danach war er für mich nicht mehr ansprechbar. Auch die Mitarbeiter der Stadtverwaltung waren im persönlichen Gespräch nicht ansprechbar. Da ging es überwiegend um Bußgeldbescheide und so weiter. Aber es müsste ja mal ein Gespräch geben, wie man diese Situation konstruktiv löst.
Sie haben jetzt schon den Kopf geschüttelt.
Zu Recht.
Was sagen Sie?
Ja, weil es einfach schlicht und ergreifend nicht stimmt. Weder die eine Aussage nur 10 Minuten, noch die Aussage, unsere Mitarbeitenden suchen nicht das konstruktive Gespräch. Das ist schlicht und ergreifend falsch.
Also Sie sagen, Sie sind grundsätzlich natürlich gesprächsbereit und es gab auch ein längeres Gespräch.
Ich muss vielleicht mal so sagen, wir waren immer gesprächsbereit. Es hat mehrere Gespräche gegeben. Also ich kann mich alleine an 3 erinnern, wo sie bei mir war. Das Problem ist halt einfach nur zwischen, wenn wir versucht haben, ein konstruktives Gespräch zu führen, sie Zusagen gemacht hat, sie füttert weniger oder sie stellt die Fütterung ein, Das hatte eine Halbwertszeit von einem Tag. Also das, was sie uns zugesagt hat, ist schlicht und ergreifend nicht eingehalten worden. Punkt. Hm. Und deswegen es macht keinen Sinn, und das ist mehrfach passiert, das muss ich auch dazu sagen. Und da muss ich auch zum Schutz meiner Mitarbeitenden, die auch andere Sachen zu tun haben, sie belastet die Verwaltung und die Stadtgesellschaft im Übrigen sowieso schon über die Maßen. Das ist eine Person, sie sagt ja selber auch, sie weiß, dass sie nicht füttern darf, sie ist verantwortlich für die Population, für die Höhe der Population. Sie weiß, dass sie sich rechtswidrig verhält, sie tut es aber trotzdem entgegen geäußerter Beteuerungen. Sie hält sich an keine Verabredung. Punkt. Und deswegen, wir haben alle gesetzlichen Möglichkeiten ausgeschöpft. Ich habe sie ja tatsächlich mal einmal für eine Woche in die sogenannte Ersatzhaft bringen lassen, weil sie Bußgelder nicht zahlen konnte. Mhm. Aber auch da hat es keine Verhaltensänderung ihrerseits gegeben. Also insofern, alle rechtlichen Mittel sind jetzt leider ausgeschöpft. Das ist das große Problem. Und wir machen jetzt auf unsere Art und Weise mit meinen Mitarbeitenden aus dem Baubetriebshof, sorgen wir jetzt zumindest dafür, dass regelmäßig Futter aufgekehrt wird. Wir tauschen Eier aus der Tauben, also gegen Gipseier, damit die Population nicht noch höher wird. Also wir machen, wir tun, und wir sind jetzt schon in einem hohen sechsstelligen Betrag, den uns diese Frau gekostet hat, die uns dann wiederum im normalen Haushalt fehlt. Aber die Behauptungen von ihr sind einfach schlicht und ergreifend falsch.
Das heißt, Sie würden sagen, wenn diese Frau sagt, ich ändere mein Verhalten und das auch wirklich, ja, tut, dann sind Sie auch nochmal zu einem Gespräch bereit, nur so bringt es aktuell nichts.
Nein, weil sie sich auch in der Vergangenheit an den Aussagen, die sie getätigt hat, an den Verhaltensänderungen, die sie uns versprochen hat, schlicht und ergreifend nicht gehalten hat. Hm. Die führt uns an der Nase rum, und das kann und werde ich mir als Bürgermeister auch nicht gefallen lassen. Und wir machen jetzt alle rechtlichen Mittel sind ausgeschöpft, und jetzt müssen wir auch in Absprache mit der Politik, wir nehmen Geld in die Hand, wir nehmen Personal in die Hand, um zumindest den Schaden einigermaßen zu begrenzen. Hm. Großes Ärgernis in Emstetten, ganz, ganz großes Ärgernis in Emstetten. Und solange wir keine andere Handhabe haben, keine andere rechtliche Handhabe, fürchte ich, werden wir diesen Aufwand auch weiter betreiben müssen.
Weil die Taubenpopulation in Emstetten zu groß ist.
Wenn wir nicht schon aktiv wären, dann wäre sie noch höher. Das muss man ganz deutlich so sagen. Aber hier geht es am Ende des Tages, solange sie weiterfüttert und sich so verhält, geht es um maximale Schadenbegrenzung. Das muss man leider so sagen.
Kommen wir zur nächsten Kategorie.
Fun Fact Fokus.
So, jetzt schauen wir nochmal auf die Sachen, die wir schon angesprochen haben. Sie haben ganz am Anfang ja schon gehört, Sie kochen gerne, Herr Kellner. Was würden Sie denn sagen, was ist Ihre Spezialität? Ist es die Pizza? Weil Sie ja meinten Pizza oder Pommes. Pizza,
ja, ich behaupte, Pizza kann ich ganz gut. Ja, kann ich. Ob das meine Spezialität ist, weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob ich eine Spezialität habe. Ich koche halt gerne, vielfältig, saisonal. Also ich freue mich immer wie Bolle, wenn die Spargelzeit losgeht. Ich freue mich aber auch genauso gut, wenn der Herbst bzw. Winter da ist, weil dann kann ich mich wieder um Eintöpfe kümmern. Also meine Mutter sagte immer, ich bin ein Suppenkasper. Also ich esse gerne Eintöpfe, von zwei Ausnahmen abgesehen. Aber ansonsten gerne Eintöpfe. Ich koche querbeet. Frisch, saisonal, regional und in den allermeisten Fällen dann auch, so es möglich ist, mit ökologisch erzeugten Produkten.
Okay. Gibt es bei Ihnen also die beste Kürbissuppe Emstettens?
Das müssen andere beurteilen. Sie ist lecker, ja.
Okay. Was bringt Sie denn in der Politik zum Kochen?
Gute Frage. Ist gleichzeitig auch eine schwere Frage, denn wir drehen uns manchmal bei Diskussionen ein Stück weit im Kreis. Manchmal sind alle Dinge gesagt, nur noch nicht von jedem. Also Sie wissen, was ich meine, ne? Ne? Also, aber ansonsten, das Schöne ist, finde ich, wir haben in Emstetten, also ist so eine Diskussion, eine politische Diskussion bereichert ja den ganzen Prozess, auch die Entscheidungsfindung. Deswegen finde ich es auch gut, dass wir keine klar verabredeten oder eindeutigen Mehrheiten haben, weil man dann in seiner Entscheidungsfindung eben halt auch mal Aspekte berücksichtigen kann, die man im Vorfeld nicht hatte, aber von einem Redner, von einer Rednerin, von einem Ratsmitglied, von einer Partei gekommen sind, wo man dann denkt, ja, stimmt, ist gar nicht so verkehrt, hatte ich jetzt so in meinem Entscheidungsprozess gar nicht berücksichtigt. Aber wie gesagt, dieses, es ist alles gesagt, nur nicht von jedem oder jeder, das ist dann manchmal, ja.
Bringt sie dann doch zum Kochen.
Aber auch nur innerlich.
Okay.
Community Quickie.
So, Markus aus Emstetten fragt, die Stadt Emstetten gibt mehr aus, als sie einnimmt. Muss ich demnächst mehr Steuern für mein Grundstück zahlen?
Also das betrifft ja das Thema strukturelle Unterfinanzierung, habe ich ja eben gerade schon einmal gesagt. Also, wir haben jetzt einen Haushalt beispielsweise fürs kommende Jahr eingebracht, genau wie in den letzten Jahren, da ist es eine ähnliche Thematik. Diese strukturelle Unterfinanzierung können wir nur bedingt beheben, weil es sind oftmals Aufgaben, die wir vom Land und oder Bund übertragen bekommen, aber die nicht zu 100% gegenfinanziert werden, die dann wiederum aber fehlen für andere Dinge im Haushalt. Zweitens, wir haben in Emstetten wirklich hohe Standards. Hohe Standards heißt, sowohl bei den Pflichtaufgaben, die wir zu übernehmen haben, als auch bei den freiwilligen Aufgaben. Und mein Vorschlag jetzt war, dass wir ab kommendem Jahr eine sogenannte Finanz- und Steuerungskommission einrichten, gemeinsam mit Verwaltung und Politik, mit allen im Rat vertretenen Fraktionen und Gruppierungen, mit jeweils zwei Vertreterinnen und Vertretern, um mal einmal ohne Angst, dass das dass das Gesagte sofort in der Öffentlichkeit ist, um mal gemeinsam auszutauschen, wie können wir mittel- und langfristig an den Dingen, auch an den Standards, etwas tun, um den Haushalt zu entlasten. Und klar ist, der Haushalt, so wie wir ihn momentan haben, aber es ist auch schon seit Jahren so, wenn wir ihn auch wirklich strukturell ausgleichen wollen würden, dann ist der einzige Hebel, den die Kommune hat, wenn vom Land oder vom Bund nicht zusätzliche Gelder kommen, sind tatsächlich die Steuern. Aber genau dafür möchte ich ja die Finanz- und Steuerungskommission einrichten, um genau mal zu gucken, was haben wir für Aufgaben, wie füllen wir die aus, was haben wir für Ausgaben, um zu gucken, wie können wir aus dieser Betrachtungsweise, aus dieser Perspektive den Haushalt so konsolidieren. Ich glaube, uns alle eint, dass das Thema Steuererhöhung immer das letzte Mittel der Wahl sein muss. Aber genau deswegen möchte ich ja so eine Kommission einrichten, um wirklich mal alles auf den Prüfstand zu stellen, um zu schauen, wo liegt auch mittel- und langfristig Konsolidierungs- und Einsparpotenzial.
Eine Garantie, dass das Grundstück nicht teurer wird, können Sie nicht geben?
Nein, das kann aber auch keiner geben. Also das wird, glaube ich, keine Bürgermeisterin, kein Bürgermeister sagen können. Am Ende des Tages ist es auch eine Entscheidung der Politik, denn der Etat, der verabschiedet wird, der Haushalt für ein laufendes Jahr oder für die kommenden Jahre ist immer auch der Haushalt der Politik. Ich bringe einen Haushalt ein, der wird dann politisch beraten und dann irgendwann verabschiedet und dann ist es der Haushalt der Politik. Das wird Ihnen kein Politiker, keine Politikerin wird Ihnen sagen, wir schließen Steuererhöhungen aus. Gleichwohl, glaube ich, was uns alle eint, ist, dass Steuererhöhungen immer das letzte Mittel der Wahl sein müssen.
Sarah hat uns auch noch geschrieben, es gibt viel zu wenige schöne Spielplätze in Emstetten. Warum baut die Stadt denn keine neuen?
Also ich weiß jetzt nicht, wie dieser Eindruck bei ihr entstanden ist. Ich würde genau das Gegenteil behaupten. Wir haben so viele Spiel- und Freizeitflächen, sind auch permanent in der Erneuerung, Ertüchtigung, bauen auch an der einen oder anderen Stelle neue. Wir haben im gesamten Stadtgebiet über, ich glaube, 65 oder 66 Spiel- und Freizeitflächen. Und das höre ich jetzt tatsächlich zum ersten Mal. Damit bin ich bisher noch nie konfrontiert worden mit dieser Aussage. Ganz im Gegenteil. Viele Rückmeldungen, die wir bekommen von Seiten der Stadt, dass wir ausreichend Spielplätze haben. Wir versuchen eben halt, die auch über das gesamte Stadtgebiet zu verteilen. Wir erneuern sie regelmäßig. Wir erneuern sie regelmäßig, pflegen sie regelmäßig. Und wenn wir sie neu gestalten oder sogar neue planen, dann binden wir halt auch die Zielgruppe, sprich die Kinder, mit ein. Und das ist uns auch im Hof Deitmar beispielsweise gelungen. Da haben wir vor einigen Jahren, wie ich finde, einen richtig, richtig tollen Spielplatz mit der Hilfe der Kinder geplant und umgesetzt. Und das ist, der wird hochfrequentiert. Also die Aussage habe ich so in der Form noch nie gehört.
Okay. Das war der Bürgermeister-Check mit Oliver Kellner aus Emstetten. Kurz, knackig und ehrlich, ein letztes Abschlussstatement.
Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung und auch für die Erstellung dieses Podcasts. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Zuhörerinnen und Zuhörer sich da tatsächlich reinklinken und sich den anhören, aber ich finde das Format super. Ist mal etwas anderes als ein schriftliches Interview oder wie auch immer. Also ich find's mega. Ich freue mich auf die nächsten 5 Jahre mit dem Rückenwind aus der Stichwahl heraus. Denke ich, werden das genau wie die letzten 5 Jahre auch gute 5 Jahre werden.